Etappe 4. Vom Grenzadler bis allzu nah.
Der nächste Tag beginnt hinauf auf die erste Anhöhe zum Hessenstein. Besser bekannt ist die Stelle als Dietzelgeberstein, nach dem Sühnestein, der sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zierte. Gesühnt wurde dort die vollzogene Hinrichtung des adligen Straßenräubers Dietzel von Geber, den man 1498 zum Tode verurteilte, nachdem er auf der Mehlisser Landstraße Weinfuhrleute beraubt und erschlagen hatte. Der Sage nach zog Dietzel Geber als Geleitknecht hinter dem Weinkarren her. Der liebliche Duft des Weines verlockte ihn so sehr, dass er nicht an sich halten konnte und begann aus den Fässern zu trinken. Als Folge entbrannte ein handgreiflicher Streit mit dem Fuhrmann und schließlich fand man den Fuhrmann erschlagen und den trunkenen Dietzel Geber schlafend daneben im Gras. Der Tatort sollte zum Richtplatz werden. Doch der Henker, so erzählt man sich, soll kein anderer als Dietzel Gebers bester Freund gewesen sein. Aus Schmerz nahm er nach vollzogener Hinrichtung das Richtschwert, schlug einen Felsblock entzwei und entledigte sich seines Amtes. Und so wollen die Überlieferer der Sage noch heute die Furche eines Schwerthiebes im Dietzel Geberstein erkennen. Und weiter führt der Weg über eine geschwungene Fußgängerbrücke einer Passhöhe. Linke Hand erinnert ein Obelisk an diesen von Preußen finanzierten Chausseebau auf dem Boden befreundeter Kleinstaaten in den Jahren 1830 bis 32. Die für den zollfreien Verkehr benötigte Straße galt als Symbol eines wirtschaftlich zusammengewachsenen Deutschlands noch vor seiner politischen Einigung von 1871. Heil dem schaffenden Sinn, der zum freundlichen Garten die Wildnis umschuf und der Natur Schrecken in Lieblichkeit kehrt. Diese Inschrift des Obelisken zeugt vom damaligen Fortschrittsglauben an die Bezähmung der Natur. Ganz in der Nähe befindet sich der Rennsteiggarten. 7 Hektar groß ist das blühende Fleckchen, das in den 70er Jahren im ehemaligen Steinbruch angelegt wurde. 4000 Gebirgspflanzen aus Europa, Asien, Neuseeland und Nord- und Südamerika. Auch Pflanzen der arktischen Region gedeihen dort in der klaren Thüringer Luft. Beim Anstieg über die Brandleite spaziert man über ein von Tunneln durchstochenes Gebiet. Dem Eisenbahntunnel von 1884 hatte Oberhof seinen Aufschwung zum Touristenort zu verdanken. Als Bahnstation an der Strecke Berlin-Stuttgart war Oberhof nun bequem von jedermann erreichbar. 7 Meter darüber unterquert der heute längste Autobahntunnel Deutschlands den Rennsteig. Der Weg folgt dem Wiesenrand und führt zur Suhler Ausspanne. Und von dort geht es wieder steil bergan. Eine halbrunde Steinbank schmückt den höchsten Punkt des Kammweges, von wo der Blick weit in die Täler schweifen kann und lädt ein zu Plänkners Aussicht. Die Ehre, für den höchsten Aussichtspunkt Namenspate zu stehen, wurde dem Rennsteigpionier Julius von Plänkner zuteil, da ihm nachgesagt wird, den Rennsteig 1829 als erster Mensch in gesamter Länge bewandert zu haben. Als Topograf legte von Plänkner den exakten Verlauf des Höhenweges fest, so wie er auch heute noch gilt. Von seinem höchsten Aussichtspunkt stößt der Rennsteig bald an die größte Erhebung des Thüringer Waldes, den großen Bärberg. Der Weg führt jedoch unter dem Gipfel vorbei hinunter zur Schmücke. Die Schmücke, eine ausgedehnte Bergwiese, schmiegt sich elegant an den Passsattel. Und so war es auch das Wort Schmiegen, welches der Schmücke ihren Namen gab. Berühmt wurde die Schmücke einst durch den dicken Jockel oder auch groben Joel, wie man den ehemaligen Schankwirt des dort erbauten Gasthofes nannte. Johann Friedrich Joel war Anfang des 19. Jahrhunderts Feldjäger, später Leibwächter eines hohen Herrn und übernahm 1843 die amtliche Herberge auf der Schmücke. Zahlreiche Anekdoten machten ihn als Spaßvogel bekannt. Der wohl bekannteste Streich des beliebten Wirtes trug sich zu, nachdem der Herzog von Gotha vom Aufschwung der Herberge durch den Fremdenverkehr erfahren hatte und das Anwesen in Augenschein nehmen ließ. Der dicke Jockel bot dem Gesandten großzügig an, von nun an seinen Pachtzins zu verdoppeln. Als der Beamte mit diesen zufriedenstellenden Nachrichten zurück nach Gotha kam, musste der Herzog jedoch feststellen, dass der dicke Jockel die Herberge zu seiner Zeit pachtfrei erhalten hatte, damit das baufällige Gebäude wieder bewirtschaftet werde. Aus der Staatskasse waren ihm darüber hinaus sogar noch jährlich 100 Taler gezahlt worden. Diese ließ der erboste Herzog umgehend streichen. Einen Pachtzins konnte er dennoch nicht erheben. Die Schmücke, auf der seit 1812 Schankwirtschaft betrieben wird, entwickelte sich in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Ausflugsziel der Oberhofer Schickeria. Zu DDR-Zeiten stand hier ein Ferienheim, heute beherbergt ein Waldhotel die Rennsteigreisenden. Kurz vor dem Örtchen Schmiedefeld erinnert ein Stein an Herbert Roth, Komponist des Rennsteigliedes.
Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen. Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen. Thüringer Wald. Nur nach dir.
Nach einer erfrischenden Strecke durch kühlen Wald gelangt man zur Mordfleckwiese. Doch der Ort ist kein Schauplatz gewalttätigen Geschehens gewesen, sondern trägt seinen Namen aufgrund des modrigen Bodens. Ein morastiger Wurzelpfad führt zur alten Tränke und dann hinab zum Bahnhof Rennsteig. Die Laura, wie die Frauenwälder ihre Kleinbahn liebevoll nannten, erfüllte einen lang ersehnten Wunsch nach Anbindung an das Eisenbahnnetz über den Rennsteig. Wie groß dieser Wunsch der Einwohner Frauenwalds gewesen war, lässt sich an Hermann Lindenlaubs Mundartgedicht »Onner Eisenbo« ablesen.
»Heute früh nu wieder erst Kanonschuss kracht. Da haben wir uns gleich auf die Socke gemacht. 15 Vereine, die Schulkinder stellt sich an Bahnhof rauf. Ganz Schmidtfell auf Rawald, Spatzmaul, o Auge auf.«
Technische Probleme der Bahn waren schließlich dafür verantwortlich, dass die Strecke im Jahre 1965 stillgelegt wurde. Am 13. Februar verließ der letzte Zug den Bahnhof Frauenwald, auch wenn dort noch niemand wusste, dass es der letzte Zug sein sollte. Nach wenigen 100 Metern blieb er in einer Schneewehe stecken, aus der er nicht wieder freigeschaufelt werden konnte. Nach Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs wurde der Betrieb der Laura nicht wieder aufgenommen. Die Kleinbahn selbst verkündete ihren Abschied in einer Zeitungsmeldung.
Allen Freunden aus nah und fern zur Kenntnis, dass ich am 26. April 1965 meine letzte Fahrt von Frauenwald zum Rennsteig angetreten habe und damit ein Stückchen moderne Romantik aus dem Thüringer Wald verschwand. Indem ich für das mir 52 Jahre allzeit erwiesene Vertrauen danke, bitte ich, dasselbe meinem Nachfolger, dem Kraftverkehr, entgegenzubringen. Nach der Erfüllung meines Weihespruches, wie haben wir auf dich gelauert, woraus mein Name hergeleitet ist, bin ich von der Reichsbahndirektion Erfurt außer Dienst gestellt worden.
In Frauenwald, genauer gesagt im Ortsteil Alzunah, geht der 4. Tag der Wanderung zu Ende. Alzunah wurde im 17. Jahrhundert mit einer Glashütte gegründet, die jedoch nicht gehalten werden konnte. Sie lag allzu nah an der konkurrierenden Glashütte von Stützerbach, und das gab dem Ort seinen Namen. Die einzige verbliebene Zeitzeugin der damaligen Glashütte ist eine gewaltige Rotbuche, die man zur Gründung gepflanzt hatte. Der Wanderer passiert sie hinter dem letzten Haus von Altsunar.